Bayern 2. 1:1. Der Talk mit Stefan Parisius.
Grüß Sie, mein Gast heute ist Renate Meier. Frau Meier, wie würden Sie sich selber in einem Gstanzl vorstellen?
Ja, ich bin die Meier Renate, ich bin ein wenig als Schwarebier, Gstanzlsänger und eine Hochzeitsladerin, der Job, der ist rar.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius im Gespräch mit
Renate Meier, Gstanzlsängerin und Hochzeitsladerin.
Schön, dass Sie da sind. Kann man das lernen, Gstanzlsängerin?
Ja, man kann es lernen. Ich habe mit 4 Jahren mit meinem Opa die ersten Gstanzl spielerisch eingelernt. Und dann habe ich immer weitergemacht. Das war also die Pflanze, die mir mein Opa eingesetzt hat, wie so eine Wurzel. Und die hat dann Blüten getragen.
Und wie viel von dem, was Sie da machen, ist spontan und wie viel ist Standardrepertoire, also vorher aufgeschrieben?
Das kann man so nicht sagen, weil ich mein Repertoire anders aufgebaut habe im Hirn. Ich kann mir Sachen rausziehen und wieder dann stegreif weitermachen oder ich kann auch komplett stegreif das machen. Es ist verschieden. Beim Gstanzlsingen lebt das Gstanzl mit eingelernten Sachen, die man dann draufsetzen kann. Es ist das Wichtigste, dass es immer reimt, weil das ist für den Zuhörer nichts Schlimmeres, als wenn das Gstanzl sich nicht reimt. Es kann einmal passieren, aber es darf kein zweites Mal mehr passieren.
Aber das heißt, Sie müssen es kennen, bevor Sie singen, weil wenn Sie während dem Singen erst texten, dann ist die Gefahr, dass da der Reim fliegen geht.
Also der Reim wird gemacht und dann, was dazwischen verpackt wird, wird halt formuliert.
Aber falls Ihnen mal überhaupt nichts einfallen sollte, weil Sie einen schlechten Tag haben oder sowas, dann könnten Sie auch aus dem Standardrepertoire an Abend.
Passiert auch immer. Man muss eine Einleitung finden, man muss die Leute begeistern können und dann drauf zugehen und dann kann man es richtig rauchen lassen. Wie aus einem Feuerwerk. Tschung, tschung, tschung.
Wir finden Feuerwerk. Super. Das Feuerwerk hat die ersten Raketen nach oben geschossen in Roggelfing auf einem Bauernhof. Da sind Sie groß geworden in Niederbayern.
Ja.
Haben Sie da noch Kindheitserinnerungen, wie damals die Hochzeitslader möglicherweise unterwegs waren?
Ja, sehr gut. Eigentlich war das ein Schlüsselerlebnis für mich. Wie ich 5 Jahre alt war, da hat die Tante Anne einen Onkel Franz geheiratet.
Aha.
Und da war der bekannte Ponzauner Wick Hochzeitslader.
Wer?
Der Ponzauner Wick, das ist ein bekannter Heimatschriftsteller. Also ich denke mal, dass sehr viele Hörer den Ponzauner Wick kennen.
Und das ist der Wickerl Ponzauer.
Ja, Ponzauner Wickerl.
Der Ponzauner Wickerl. Ja. Ich kenne ihn.
Und der hat ja die Hochzeit sehr gut gemacht. Und ich bin da gestanden und habe dem Mann zugeschaut. Ich bin zu einer Mama gegangen und habe gesagt, Mama, das, was der macht, möchte ich auch mal machen. Da hat gesagt, geh Hochzeitsloder, Prokroder, das machen ja nur Männer. Ja, dann habe ich mich mit denen zugegeben. Und dann habe ich mit der 3. Klasse ministrieren angefangen. Und dann habe ich gesagt, Mama, jetzt werde ich Pfarrer. Und sie hat gesagt, werd lieber wieder Prokroder. Das weiß ich noch wie heute.
Ein bisschen muss man übersetzen manchmal. Also Prokroder ist Hochzeitslader.
Hochzeitslader, ja.
Tatsächlich. Ich hab jetzt mal gesagt. Ja. Was hat der jetzt so toll gemacht damals?
Die Reime, die Leute fasziniert, dass sie die Aufmerksamkeit der Leute gehabt haben. Die Leute fesseln und dann zum Lachen bringen. Und genau das ist auch mal, wenn ihr Veranstaltung anfangen, die Leute müssen auf dich schauen, die müssen dir zuhören. Sehr schwierig, fragen Sie einen Politiker, dass er das Wunder zusammenbringt. Und dann lasse ich mir das alles durchs Herz gehen und durch den Kopf gehen, dann kommt es raus. Und wenn ich die Leute so an der Hand nehme an so einem Abend und führe sie dann so durch und die können lachen, die können lustig sein, die können reden auch miteinander und dann ist das für mich perfekt.
Feuerwerk halt.
Ja.
Ja. Und weil Sie sagen, man muss das ins Herz nehmen, weil Sie nehmen ja, oder ein Guter jedenfalls, macht es so wie der damals, der nimmt sie ja alle mit. Das heißt, da geht es ja nicht nur ums gescherte Leute da blecken, sondern Sie als 4-jähriges Kind waren ja genauso begeistert, obwohl Sie es wahrscheinlich gar nicht alles verstanden haben, was der gesagt hat, oder?
Nein, mir hat es einfach fasziniert, wie der umgegangen ist mit seiner Macht des Hochzeitslader.
Mhm.
Dass er die alle unter einen Hut gebracht hat, dass die alle gelacht haben. Ich bin da schon auch mitgestiegen, weil Reimen habe ich immer schon können. In Deutsch schreiben war eine Katastrophe, aber was Sprache anbelangt, hören, lesen, das war das meine. Und ich habe mich in diesen Mann verschaut. Das war einfach das, was mir gefallen hat.
Toll. Also dann wollten Sie erst Hochzeitslader werden, danach Pfarrer. War es dann aber trotzdem irgendwie ganz logisch, dass Sie später auch Bäuerin geworden sind, wenn Sie aus dem Bauernhof groß geworden sind, oder wollten Sie eigentlich raus?
Mei, ich bin eigentlich in der 4. Klasse jeden Tag in Stall gegangen. Das hat mich erfüllt. Wir haben unsere Kälber aufgezogen und wir haben meine Schweinchen gefüttert und ich war stolz drauf, weil ich das können hab. Weil ich hab den Job durchschaut vom Bauern und wie beim vierten Klasse, da hab ich einfach das machen können, was mir zuteilt worden ist. Und später dann, es war in dieser Zeit nicht so gut mit Lehrstellen. Man hat schon ein bisschen schauen müssen und dann wollte mich auch mal schauspielerisch betätigen. Das war auch sehr schwierig mit Hauptschulabschluss bloß. Mhm. Und ich habe aber einen sehr guten Lehrer gehabt, den Hans-Peter Lübel. Der hat eine Schauspielklasse gegründet und da bin ich ab die 6. bis zur 9. gegangen und der hat mir sprechen gelernt vor der Bühne, auf der Bühne singen gelernt und mit Leuten umzugehen gelernt. Und das war meine Ausbildung, die mir dann gereicht hat für mein Leben.
Und den Werdegang, den weiteren, besprechen wir ausführlich noch in dieser Stunde. Jetzt schauen wir mal von der anderen Seite drauf. Vor ein paar Wochen sind Sie, dürfen wir schon sagen, oder? Ja, 50 geworden. Wie feiert eigentlich jemand selber, der sonst beruflich nur andere feiert?
Ich habe im Krankenhaus gefeiert, weil ich habe ein hohes Fieber gehabt. Da bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann war halt der 50. Geburtstag im Krankenhaus. Aber wir werden die Feier schon nachholen. Also wenn ich jetzt ganz gesund bin, dann werde ich meinen 50. feiern.
Und jetzt hören wir ein Lied aus dem Jahr, in dem Sie geboren worden sind. Okay. 1969, Barbara Eklund, Am I the Same Girl? Der Talk auf Bayern 2 heute mit der Gstanzlsängerin Renate Meyer aus Niederbayern. Wenn wir gesagt haben, gerade Kindheit auf dem Bauernhof, war das dann so ja, idyllisch und romantisch, wie sich das als Stadtmensch heute vorstellen würde oder doch ganz anders?
Doch, es war schon idyllisch. Na, ein bisschen romantisch. Aber mein Vater hat einen Bauwagen gehabt, dann hat er zu meiner Mutter und mir gesagt, ich arbeite jetzt daheim auf dem Bauernhof und ich gehe in den Schlachthof und mache Fleischbeschauer. Und dann werden wir bauen. Dann haben wir ein Haus gebaut, dann haben wir einen Stall gebaut. Vorher haben sie auch schon mal Stall gebaut. Also mein Vater hat den Betrieb übernommen und er hat ihn dann abgegeben. Wie er übergeben hat, war kein Stein mehr auf den anderen Werkstatt hat er gebaut und wir haben alle zusammengeholfen und darum haben wir das machen können.
Aber trotzdem war es
Nebenerwerbslandwirtschaft. Ja.
War, als ich es anders nicht getragen hätte, oder?
Ja, das ist das schon schwierig gewesen mit den Preisen immer und so. Also ich finde das, ob jetzt das vor 20 Jahren war in der heutigen Zeit, es ist von unserer Gesellschaft und von der Politik schon schlecht, dass man die Bauern irgendwie so ein bisschen an der ganz kurzen Leine hält. Also.
Und so musste er am Schlachthof arbeiten. Wie war das? Wie kam das dann zu den ersten Gstanzl-Erfahrungen, von denen Sie gerade erzählt haben mit Ihrem Opa? War der dann auch fest mit auf dem Hof oder wie kam
das? Ja, der Opa, Altenteiler. Und der Papa hat keine Zeit, Mama hat keine Zeit, der Opa hat Zeit, gehen wir spazieren. Der Opa lernt man Gstanzl so ungefähr. Da drum auf einen Bergerl, da steht ein Kabein, da tanzt der Herr Lehrer mit seiner Frau sein. Dann kommt der Herr Pfarrer und sagt, das ist eine Sünd, der weiß, tanzt er gleich selber, dass er ums Kapperl wegspringt. Mhm. Das war mein erstes Gstanzl.
Da hat jetzt ein Opa gesagt,
warum springt denn das Kapperl weg? Da war der Opa überfordert. Da hat er gleich das zweite angefangen. Und zwei schneeweiße Deiberl fliegen übers Holz und die Mama kann sich nicht mehr helfen, ja, vor lauter Stolz. Und dann haben wir einen kleinen, ja, der hat etwas ausprobiert. Dann haben wir das Gstanzl gelernt. Und ein Fuchs und ein Hass, die deren Gadel großen und meine Oma hat eine furchtbare Hagelnosen.
Oh.
Und dann hat er zu mir gesagt, Renate, das ist ein schönes Lied für die Oma, das singst du heute Mittag, ich möchte mal singen, wie die Oma schaut.
Nein!
Ja! Und dann...
Und Sie waren... Sie haben
ja,
immer alles gehabt.
Ja, mit der Hagelnase hat er noch nicht, gell? Und ich sing das, gell? Du, man, schau, das wie ein neuer Teufel. Die anderen alle gelacht, gell? Da war sogar meine Tante noch da. Und dann habe ich zu Opa gesagt, also jetzt habe ich für Thomas so ein schönes Lied gesungen und die hat gar nicht gelacht, sagt der Opa zu mir. Renate, das merkst du, beim Gstanzl, da muss nicht der lachen, für den das Lied ist. Aber wenn alle anderen lachen, dann ist es okay. Aber ich mache es jetzt dann auch so, dass derjenige, der ausgesungen wird, mitlachen kann.
Aber so halten Sie es dann bis heute.
Aber das war halt das Erste und das weiß ich noch wie heute. Da war ich 4, 5 Jahre alt, wie das war.
Toll. Wie war denn das in Ihrer Kindheit da auf dem Bauernhof? Das war auch noch ziemlicher Einödhof, oder? Der war jetzt nicht direkt...
Ja, große Straße ist vorbeigegangen, aber deswegen ist auch nicht mehr erleben, weil das ist ja nicht andauernd, wer zurück gefahren und so. Ja.
Wie war das da? Welche Rolle hat da die Religion gespielt?
Also ich bin sehr religiös. Wie ich 4 Jahre alt war, habe ich mein erstes Wunder erfahren. Ich habe öfters ein Wunder erfahren. Da ist mein Bruder in ein Auto eingelaufen. Ist klinisch tot mit dem Hubschrauber in München angekommen. Dann haben sie ihn wieder belebt. Wir haben zum Heiligen Judas Thaddäus gebetet. Und nach einem Monat wurde er als gesund entlassen. Der hat keinen Zapferl und keinen Tropfen und gar nichts mehr braucht.
Mhm.
Ich bin dann irgendwann einmal so draufgekommen, dass da der liebe Gott im Spiel war, wie man halt dann einmal so ein bisschen nachdenkt und so. Es hat mich immer sehr beschäftigt. Und in der 4. Klasse, da habe ich mich einfach mit dem Tod beschäftigt. Es war einfach nicht, dass ich irgendwie sterben wollte, aber das hat mich immer wieder, also zu Gott gekommen. Wie komme ich zu Gott? Wie ist der Weg zu Gott? Ist es nur das Sterben oder ist es vorher schon? Und dann bin ich 2016 vom Baum runtergefallen, mit Schädelbasisbruch hinten und vorn, zwei Arme gebrochen und Brustwirbel, einen durch und zwei angenächst. Und da bin ich nach 3 Wochen wieder rausmarschiert vom Krankenhaus und nach 6 Wochen Reha war ich wieder vollständig hergestellt.
Und das war auch
also
ein Wunder?
Auch ein Wunder? Auch ein Wunder. Da habe ich Gott, also die Kraft direkt selber gespürt.
Mhm.
Und jetzt, dieses Jahr, habe ich einen Liposarkom gehabt am rechten Wadel, so ungefähr.
Geschwulst.
Ja, 5 Kilo haben sie da.
Wie viel?
5 Kilo haben sie entfernt, mit Fleisch und alles drum und dran. Und dass ich meinen Fuß noch habe, das ist auch ein Wunder.
Man kann auch sagen, ihr habt in eurer Familie offensichtlich eine gute Konstitution einfach. Das ist
weil ich bete sehr viel, ich lese in der Bibel, ich bin da auch gut bewandert. Und ich denke mir mal, dass der liebe Gott die kennt, die wo immer mit ihm reden. Also ich bin jetzt nicht, dass ich da jedes Mal Rosenkranz bete, sondern ich kann mich da reinversetzen, ich kann mich da, wie wenn es da so eine Leitung noch umhetzt und dann spüre ich ganz andere Sachen und dann bin ich dann sehr erfüllt.
Quali haben es gemacht, Hauptschulabschluss, haben es vorhin erzählt. Und dann waren es in der Hauswirtschaftsschule.
Ja.
Was war denn da der Plan? Also weil der Plan war ja nicht Bäuerin. Eigentlich wollten sie ja Steinzelsängerin, ja, aber was haben sie denn dann gemacht?
Beruflich? Also es war so, ich bin halt in die Hauswirtschaftsschule gegangen, weil mich Kochen und so weiter sehr interessiert hat. Habe das auch sehr gut abgeschlossen. Und weil man berufsschulfrei war und ich wollte halt dann nicht mehr in die Schule gehen, ich habe mit der Schule nicht so viel anfangen können. Ich war ein Freigeist und bin dann ins Café Krapf nach Eckenfelden gekommen, habe da 2 Jahre gearbeitet.
Als Bedienung oder als
Nein, was? In der Küche und im Haushalt, also wo man halt da einsetzbar ist.
Als Hauswirtschafterin?
Ja, als Hauswirtschafterin. Aha. Und ich bin auch einmal habe auch einmal bedient oder so. Und bin dann aber total branchenfremd gegangen in eine Kabelbinderei Drechselmeier. IME hat das geheißen in Eckenfelden und habe dann das gemacht.
Kabelbinderei.
Ja, die haben so für Autos halt die Elektrokabelbäume gemacht.
Ah, für BMW zum Beispiel oder so.
Und dann habe ich da Qualitätssicherung gemacht und ich bin dann für Qualitätssicherung in Schlachthof Verkehr gegangen. Und da habe ich dann 16 Jahre gearbeitet.
Im Schlachthof waren es dann auch noch? Ja. Wie der Vater?
Wie der Vater, ja. Aber ich habe mich selber eingebracht. Kein Vitamin B, ich habe das selber gemacht, selber beworben und so weiter. Und bin da Nummer geworden.
Schon ein bisschen Familienbestimmung, dann Vater am Schlachthof, Sie am Schlachthof. Was heißt das, Qualitätssicherung? Was haben Sie da gemacht?
Ich habe die Produkte angeschaut, die wo hergestellt werden, dass die dem Standard entsprechen, dass es 1:1 ist. Also wenn du dir die 16. Büchsen kaufst, muss die genauso ausschauen als wie die 84. Dosen. Und das haben wir halt noch gemacht.
Mhm. Ist das schwer gefallen am Schlachthof? Weil würden ja wahrscheinlich viele sagen, na, ich lasse lieber andere die Tiere umbringen, die ich dann esse.
Mit umbringen hat das nichts zu tun. Es ist halt so eine totale Gesellschaftsspaltung. Tiere umbringen, Tiere nicht umbringen. Als Bauernmädel, da lernst du das, du hast das Tier, du musst aufpassen drauf und du führst das bis zur Ernte praktisch und dann wird es halt geschlachtet. Du liebst das Tier genauso. Du weißt, dass du geschlachtet wirst. Du weißt ja, dass du 70, 80, 90 Jahre lebst und dann sterben musst. Und so ist die Denke auf die Bauern. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Und manche haben da so ein Problem damit. Und im Schlachthof, es war schon momentan ein Schock, wenn du gesehen hast, da werden 3000 Ferkel oder Schweine geschlachtet und dann 1000 Stirn. Das ist ein gewaltiges Ding. Aber wir haben halt dann die Produkte gekriegt und ich habe dann rüber müssen zur Schlachtung und habe da gewisse Produkte abholen müssen und schauen müssen, dass passt. Und dann haben wir einen Metzger, haben wir dann ein Stieraugen in die Schürzentaschen geschoben und dann habe ich das Stieraugen rausgeholt, haben einen Wasserschlauch gepackt und haben so viel angespritzt, dass die Stiefel eben mit Wasser waren. Der hat mir nichts mehr da und kein anderer hat mir was da. Die haben keinen Respekt gehabt von mir.
Aber unter Ihren 10 besten Freunden ist kein Vegetarier, oder?
Doch.
Doch?
Ja.
Ja?
Ja.
Na, wunderbar.
Ja, ich kann auch vegetarisch kochen. Der kriegt halt noch nicht die Auswahl, sondern der kriegt halt dann Kartoffeln oder vielleicht einmal ein Vollkornbrot mit Frischkäse, Gurke und Kresse. Das liebt er. Und warum sollte er nicht Vegetarier sein?
So ist es in Niederbayern.
Ja?
Ein Lied vom Ringelstädter. Kennst du das? Niederbayern? Bestimmt.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ich bin ein Mann wie frech. Da haben sie gesagt, jetzt ist ein Festl und ich war da in der Arbeit dabei und da ist der Pfarrgartenfest gewesen und dann haben sie gesagt, ja, kommen Vegetarier. Da habe ich gesagt, haben wir nichts dafür. Dann haben sie gesagt, ja, was tun wir denn? Da habe ich gesagt, der Bandl Mie hat einen Rasen gemacht, vielleicht hat er noch was im Gras auffangen können.
Wo's Hochwasser heißer und Hef und Feder wegschwimmt, wo die Feuerwehren streiten, wer löscht, wenn's endlich mal brennt. Wo jeder Zweite zum Abend zur BMW rennt, wo man grüßt auf der Straße, weil man jeden kennt. Wo die jungen Leute nur mit Gasmaß, Tequila und Rüscherl feiern. Niederbayern. Wo Frauen ganz ohne Islam auf die Federn und Kopftücher tragen. Ein Urlaub ist es fein nicht, du musst dich verschlagen. Jeder hat schon mal überlegt, dass er geht. Aber irgendwas war dann, irgendwas war im Weg. Die Gegend, wo die Leute kein Geld, sondern Grund versteuern. Niederbayern. Am Dorfplatz, da hocken ein Russ und ein Türk. Überlegen, ob das jemals ihr Heimat wird. Ja, jetzt ist halt so, jetzt bleiben wir halt da. Es geht uns gut, warum soll man fort? Aber ganz eine Scham kann man da in Korn. Nur sicher ist nicht wie im Fernsehen. Ganz eine Scham kann man da in Korn. Na sicher ist nicht wie im Fernsehen. Daheim ist daheim. Wo die Landschaft mal rau ist, mal bergig und mal Bredel im. Wo in Häuser seit 300 Jahren leiben im selben Lamm leben. Am Dorfplatz da hocken ein Russ und ein Türk. Überlegen, ob das jemals ihr Heimat wird. Und einigen sich dann auf ja, es ist ja sonst keiner da. Aber ganz eine Scham kann man da in Korn. Sicher ist nicht wie im Fernsehen. Na, ganz eine Scham kann man da in Korn. Sicher ist nicht wie im Fernsehen. Hey, ganz eine Scham kann man da in Korn. Im Fernsehen, da wandern die Leute aus. Ja, ganz eine Scham kann man da in Korn. Im Fernsehen, da wandern die Leute aus. Wir bleiben da. Niederbayern. Schau, komm mal da in Korn. Im Fernsehen, da wandern die Leute aus. Ja, ganz eine Schau, komm mal da in Korn. Im Fernsehen, da wandern die Leute aus. Und wir bleiben da. Wir bleiben da. Niederbayern. Niederbayern.
Ringelstädter in 1 zu 1 auf Bayern 2 mit Renate Meyer. Jetzt habe ich gerade überlegt, was ist jetzt die, nee, Silberhochzeit ist 25 Jahre, gell?
Ja, 25 Jahre. Also, heiraten ist Silberhochzeit.
25, aber ich glaube bei
50. 40 ist die Rubinhochzeit, 50 die goldene.
Sie kennen die alle, weil ja, sie da immer auftreten.
Mein Geschäft.
Ihr Geschäft, nächstes Jahr haben Sie dann silberne.
Ja.
Ja? 95 heiratet. Ja. Und Ihr Mann hat Ihnen verschwiegen, dass er einen Bauernhof gehabt hat?
Am Anfang schon, die ersten paar Mal. Aber mein, der hat sich dann so gegeben und ich gesagt, geh, du hast einen Bauernhof. Ja, und dann hat er raus und er war ganz froh, dass er vom Bauernhof gekommen ist.
Warum hat er das denn nicht gesagt?
Weil er hat sich als Hochbaupolier vorgestellt gehabt und vielleicht hat er Angst gehabt, dass ich ihn dann nicht nehme und so. Aber
wo habt ihr euch denn kennengelernt?
Beim Eisverkaufer.
Beim Eisverkaufen? Wie ist das gegangen?
Ja, ich war im Kaffee Kropf, Eisverkaufer. Er ist gekommen, hat sich die 5. Portion Vanilleeis bestellt. Und dann hat er gesagt, jetzt, wenn du heute auf Nacht mit mir nicht tanzen gehst, dann habe ich mir eine furchtbare Magenverstimmung. Und dann hat man den gesundheitlichen Aspekt ins Auge gefasst. Und dann sind wir tanzen gegangen und dann hat das gepasst.
Und ein paar Wochen später hat er noch gesagt, dass er einen Bauernhof hat.
Ja, ein paar Tage später.
Und auf dem Hof seid ihr dann zusammen auch gegangen. Was war das für ein Hof, den ihr gemacht habt?
Ja, so war Wolfskugel heißt die Einöde, also ein außergewöhnlicher Name. Und mir gefällt es da sehr gut. Und das ist also ein Betrieb mit 40 Kühe. Und die Nachzucht haben wir gehabt. Dann war Oma und Opa da. Und mein Mann und ich, da haben wir großes Glück gehabt, dass wir Kinder gekriegt haben. Haben wir zwei Mädels gekriegt, die Annette und die Marina. Die sind aber schon 19 und 16 jetzt und sind recht fleißig im Lernen. Und das war so ein Einödhof. Und mit schon relativ viel Tiere.
Das war aber dann richtig einöd, also das war dann nimmer.
Ja, bei uns brauchen du jetzt auch 5 Kilometer nahe, bis uns finden, sonst gar nicht.
Aber geht es mit 40 Kühen, wie Sie es gesagt haben, oder war das auch Nebenerwerb?
Das war schon Nebenerwerb, ich bin
immer in der Arbeit. Er war Hochbaupolier.
Ja.
Und Sie haben Kabel dann gemacht.
Nein, ich war im Schlachthof zu der Zeit schon. Und dann hat es geheißen, ja, jetzt übernehmen. Und dann, mein Mann, der bleibt zu Hause und ich gehe in die Arbeit. Dann hat mein Mann auch noch weiterarbeiten müssen, weil die Molkerei verkracht ist. Und da haben 16.000 D-Mark ausständig gewesen. Und die haben mir mit dem Arbeitgeber wieder reingebracht, dass der für den Betrieb keinen Schaden genommen hat. Mhm. Und es war immer so, also ich bin immer arbeiten gegangen, weil das hat sich einfach allein nicht getragen.
Aber wie schaut denn dann der Alltag aus? Also jetzt auch noch 2 Kinder dann irgendwann mal, die Arbeit und noch 40 Kühe. Wie schaut so ein Tag dann aus?
Mit dem Stanzelsinger. Das darf man nicht vergessen.
Und dann, genau.
Ja, ich habe das immer fleißigst betrieben. Also das waren dann 18 Stunden Tage. So 4 Stunden habe ich maximal 6 Stunden geschlafen. Oft einmal durchgemacht.
Und das geht nicht auf die Kraft über
das
die
Jahre. Das geht auch auf die Kraft, aber was tut man denn alles, wenn man den Mann liebt, wenn man die Kinder liebt, und dann haben wir das halt geschafft.
Und dann kam irgendwann mal der Frust über den Milchpreis.
Ja, das ist dann, wir haben dann so BDM-Veranstaltungen besucht. Und dann
BDM, Bund Deutscher
Milchviehhalter.
Milchviehhalter, das war das eben, okay. Mhm.
Und hab die besucht und dann bin ich zum Nachdenker gekommen. Dann haben wir gedacht, ja, das stimmt aber wirklich, wir arbeiten wir total umsonst. Wir zimmern drauf, es ist, läuft da so, wo sie Stanzelsinger reinbringen, das gebe ich dann im Bauernhof wieder auf. Und was mir letztlich endlich bleibt, das sind Nutscherl, das ist nix. Und für das ist eigentlich mir mein Talent zu schade, dass ich das so vergeude.
Das heißt, ihr habt ja aber auch noch ausgebaut. Also es waren ja, ihr habt ja noch Ställe dazu gebaut und
ja,
so.
Ja, das war gleich am Anfang. Ach so, wie gesagt, habe ich eine Bäuerin, dann habe ich Stöber angefangen. Aber ich habe das auch gern gemacht. Ich bin früh im Stall draus gewesen, immer. Mhm. Aber es ist halt dann nicht mehr gegangen. Und dann habe ich nachgedacht, dann ist mein Mann auch noch sehr krank geworden für eine kurze Zeit. Das hat sich aber wieder gerichtet. Aber dann habe ich gesagt, nein, es geht nicht mehr so. Hör mal auf.
Sind Sie da richtig politisch geworden in der Zeit?
Ja, wir haben alles drin. Haben wir bei den Haberfeldtreiben dabei und so.
Haberfeldtreiben. So, ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo man zum Beispiel Kollegen aus Nordbayern mal erklären muss, was ein Haberfeldbayerntreiben ist.
Das ist ein Schiedsgericht, ein Laiengericht, die halt eine Person richten, der wo sich nicht genau so verhält, wie sich das die Gesellschaft vorstellt. Und da geht man hin und sagt man das. Und wenn er das hört, will er sich ändern oder nicht.
Und wen habt ihr da gejagt?
Ja, Sonnleitner, Seehofer. Mhm. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass wir irgendwie recht gehabt haben.
Naja, habt ihr wirklich recht gehabt? Also kostet die Milch halt mehr?
Nein, ich hab dann das schon gesehen. Wir haben eine Milch. Streik gemacht, wir haben protestiert und dann, wie der Milchstreik so schnell abgebrochen worden ist, ohne feste Zusage, habe ich gesagt,
Otto ist der Mann.
Mein Mann, das ist gewollt, dass die nicht mehr kostet. Ich gesagt, was tun wir denn? Da tun wir mir nicht mehr weiter. Tiere in der Zwangszucht, wie sie es jetzt haben, mit so viel Sojaschrot füttern, dann so viel Pachtfläche haben und es bleibt immer wieder nichts. Und ich mag nicht mehr, habe ich gesagt.
Habt ihr da mal überlegt, Entschuldigung, ich frage als Stadtmensch, ganz blöd, habt ihr da mal überlegt, na gut, vielleicht rechnet es sich, wenn man mehr Tiere hat? Oder wenn
also
man
die mehr Tiere, die hätte ich arbeitsmäßig nicht mehr geschafft.
Okay.
Und habe gesagt, wir werden andere Tiere haben.
Bio?
Nein.
Nein?
Privat.
Privat.
Also wir haben Ziegen.
So jetzt, heute.
Haben wir jetzt Ziegen, Tauernscheckenziegen, die haben wir von Österreich rum. Dann haben wir die Sulmtaler Hühner, die habe ich mir auch von Österreich geholt. Das ist ein Zweinutzungshuhn, gibt wunderbare Gockel.
Es ist ein Zweinutzungshuhn. Ich lerne Worte Eier in dieser Sendung, das ist toll. Das Zweinutzungshuhn. Was ist die eine? Eier,
ja, und? Eier und Gockel. Also da brauchst du nicht schauen, weil du den Gockel nicht essen kannst, weil du die Eier willst. Das ist einfach ein natürlicher Kreislauf. Die setzen sich an, irgendwo im Stall, im Schuppen, und dann kommen sie mit den Kleinen daher. Bloß ich habe das Problem jetzt, es gibt den Hühnerhabicht bei uns und der holt sich jeden Tag ein kleines Singer.
Für den ist es ein Einnutzungshuhn.
Ja, Einnutzungshuhn.
Aber das ist jetzt ja Hobby, oder? Also das ist
ja, es ist Hobby, aber mein Gedanke war ja der, wenn es einmal nichts mehr gibt, wenn einmal die Landwirtschaft oder Ernährung oder Katastrophenfall wäre, ich hätte Ziegen, die könnte ich melken, die kann ich essen, ich habe Eier, ich habe Hühner, das ist leicht zum Erzeugen. Und ich habe dann was.
Aber Sie haben die Landwirtschaft ja geliebt. Also ja. Sie haben ja gesagt, Sie waren auch gerne im Stall und das alles. Was ist Ihnen am schwersten gefallen, als Sie dann gesagt haben, na, jetzt hör mal auf?
Das war am 9. Februar, wie keine Kuh mehr im Stall stand, wie das Ganze leer war. Da haben wir noch gehabt, einen Gockel, einen Hund und einen Kater. Und dann habe ich gesagt, das muss wieder anders werden. Dann haben wir uns die Hühner zugelegt, Ziegen zugelegt, dann haben wir Hundezüchten angefangen und Katzen, die haben wir halt, weil meine Mädels sind Katzenliebhaberinnen und die lieben das, die Katzen zu halten. Zurzeit haben wir 3 alte und 4 kleine und das hält die bei uns am Hof.
Aber es ist schon auch ein Risiko jetzt machen. Also okay, Sie sagen, Sie haben damals eh nichts verdient, aber dann zu sagen, okay, jetzt setzen wir alles auf die Gstanzlsängerei, da gehört ja auch Mut dazu, weil jetzt gibt es gar keinen Plan B mehr.
Ja, es hätte immer wieder einen Plan B gegeben. Also ich hätte wieder in die Arbeit gehen können und so. Aber es gibt in Bad Birnbach eine Bruder-Konrad-Kapelle. Und die ist direkt an der Schule. Und dann bin ich spazieren gegangen und ich gehe normal nie so spazieren. Und da habe ich reingesetzt und habe gesagt, heiliger Bruder Konrad, du warst selber Bauer, du hast alles hergegeben, zeig uns den richtigen Weg. Und dann ist das gelaufen wie am Schnürl. Wie wenn jetzt jemand das bei uns in die Hände genommen hat und das ist gelaufen wie am Schnürl, es ist wunderbar gegangen. Und es hat zwar wieder mal Streit gegeben mit jemand, aber es ist eigentlich dann eine Fügung gewesen. Und ich habe immer mehr Gstanzlsinger-Aufträge gekriegt. Ich habe dann ein Red Bull Gstanzl-Battle gewonnen. Ich habe dann, also das war dann wie ein gemahde Wiesen für mich.
Wieder ein Wunder?
Wieder ein Wunder.
Mhm.
Weil das muss ich sagen, das ist schon ein Wagnis, wenn man da, also kein Radio, jetzt, wie jetzt so, also, und so, ich bin noch nicht so bekannt gewesen und habe trotzdem den Schritt gewagt und war trotzdem bei den Leuten so beliebt, dass sie sagen, ja, du musst Renate einladen, dass dieser Fest wird. Ja, du musst Renate kommen, dass wir gescheit feiern können. Und das geht Land auf, Land ab, von Wien bis auf Amberg auf, Minger, Augsburg.
Welttournee.
Ja.
Fast wie Eric.
Mein Mann hat gesagt, du kannst hinfahren, was du magst, gerade zu der Stürme, bist wieder daheim. Und jetzt haben wir halt immer wieder geschafft. Und jetzt bleiben wir aber auch schon über Nacht.
Auch auf Welttournee ist der hier, Eric Clapton, my very good friend, the Milkman.
My very good friend, the Milkman says, I've been losing too much sleep. He doesn't like the hours I keep, and he suggests that you should marry me. My very good friend, the mailman, says that it would make his burden less. We both have the same address, and he suggests that you should marry me. And then there's a very friendly fellow who brings all the latest real estate news. And every day he sends me blueprints of cottages with country views. My very good friends, the neighbors say, they've been watching little things I do, and they perceive that I love you. So I suggest that you should marry me.
Auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Renate Meier. Schnelles Mundwerk, saubere Pointen.
Wie funktioniert es, wenn man Sie als Hochzeitsladerin engagiert? Wie bereiten Sie sich davor?
Also, ein Jahr vorher ist meistens, dass Sie den Termin festmachen.
Ja, vorher. Da kriegt man doch noch keinen Termin.
Doch, das wird alles ein Jahr vorher geplant.
Okay.
Musik, Hochzeitslader, Kirche. Dann Fotograf und Konditorei. Das sind die 5 Sachen, die man vorher. Und dann geht es erst einmal um ein Brautkleid. Aber das wird ein Jahr vorher geplant und dann trifft man sich 14 Tage vor der Hochzeit.
Also da geht es dann für Sie los.
Richtig, ja. Gespräch und so weiter. Die können mich auch immer anrufen, wenn sie Musik brauchen, wenn sie für Kirche eine Beschallung brauchen, Musik brauchen, können sie mich anrufen. Ich berate die da gerne. Also ich bin keine Weddingplanerin. Also das Brautpaar muss so weit sein.
Deutlich unterscheiden. Also was macht ein Weddingplaner, was Sie nicht machen?
Ein Weddingplaner organisiert die ganze Hochzeit, vom ersten Blumensträußchen bis zum letzten Ton. Mhm. Und ich bin aber so, dass ich weiß, was ich zu tun habe, die Hochzeit zu leiten. Aber das Brautpaar muss sich selber das aussuchen. Und ich mache keine Verträge, sondern das Brautpaar muss so weit sein, dass sie das organisieren können. Und dann sind sie lebensfähig. Als Paar, überlebensfähig.
So, und dann ziehen Sie trotzdem noch irgendwie rum und laden die Leute ein? Oder ist das nur noch der Name und Sie
das
sind eigentlich
nur noch der Name.
Bloß
also
bei der Veranstaltung?
Kann sein, dass da im Bayerischen Wald gibt es nur, dass die nächsten Verwandten geladen werden müssen. Und da gehst du dann mit dem Brautpaar hin. Zu der Braut sage ich immer, du trinkst den Schnaps, den ich bekommen würde. Und der Bräutigam muss mit rumfahren, weil ich die Nester nicht kenne. Und dann laden wir halt dann noch 10 Leute ein. Also die Onkel, Tanten, die halt ein bisschen da näher verwandt sind. Hm. Aber bei normalen Hochzeiten, da gehe ich hin, am Anfang, mache die Begrüßung, schicke die Leute in die Kirche oder wenn es eine freie Trauung ist, dann gestaltet man halt das. Und dann geht man fotografieren, gratulieren, der ganze Ablauf wird von mir geregelt und dazwischen gibt's lustige Geschichten. Damit das Brautpaar nicht merkt, oder die Leute nicht merken, dass sie eigentlich irgendwie reingeschoben werden, dass sie eigentlich wieder gelenkt werden. Und das Kunststück ist, die Musik, den Wirt, das Essen und meine Gaudi unter einem Hut zu bringen.
Und das sind dann Geschichten oder auch Gestanzel?
Geschichten, Stanzen, das ist halt, wie es halt der Brauch in der Region erfordert. Es gibt ja von der Oberpfalz ganz andere Hochzeitsbräuche bis nach Oberösterreich, Niederösterreich. Du musst dich halt richten dran.
Aber da werden Sie dann natürlich von dem Brautpaar gebrieft. Also das heißt, die sagen Ihnen dann, schau dir den mal an, der hat den und den Job oder die und die Nase. Aber es ist ja, dann
ja, das ist so. So in dem Sinn machen wir das nicht mehr. Wir machen das, was man augenscheinlich sieht.
Aha.
Also meinetwegen, ich habe jetzt ein Lidl-Kleidl und ich habe einen Mordsbauch. Du kannst das eigentlich sehr punktuell machen. Da brauchst du das gar nicht so wissen, was okay. jetzt der Hintergrund ist, sondern du machst es halt lustig auf diese Art und das ist einfach das Allerschönste dann
immer. Aber es ist ja nicht immer nur freundlich. Also wenn Sie jetzt mal auf mich losgehen würden.
Ja, gell, und heute hat es einen Herrn Parisius schon pressiert, weil für diese Sendung war der überhaupt nicht rasiert.
Okay, super. Haben Sie auch schon mal erlebt, dass einer wirklich sauer geworden ist?
Wenn du dann sagen, ist man nicht. Also, aber aufs Gestanzel, da darfst du eigentlich nicht beleidigt sein, weil das ist eine Ehre, wenn man gestanzelt
ja, wird. Ja, schon, aber jetzt nehmen wir mal an, also ich habe Videos von Ihnen gesehen, wo Sie also irgendeinem im Bierzelt dann sagen, dass der nur nackerte Weiber im Kopf hat und so weiter. Jetzt stellen Sie sich vor, der hat gerade tatsächlich möglicherweise Stress mit seiner Frau, weil er fremdgegangen ist, Sie haben keine Ahnung und singen das dem ins Gesicht, der wird puterrot und verlässt das Zelt so.
Nein, also ich glaube, wie ist da keiner. Nein, das war, also man weiß ja, ganz genaues Menschengefühl. Also ich kann da in der Bierzeit reingehen oder in der Saal reingehen und die mit den Leuten so anschauen, Viertelstunden, dann weiß ich, mit wem ich es getan habe. Ich habe da schon ein Menschengespür entwickelt.
Das heißt, es gibt auch Grenzen für Sie?
Ja, also, man singt nicht alles.
Was würden Sie nicht singen?
Ja, was würde ich nicht singen, wenn ich jetzt weiß, dass jetzt der mit anderen fremdgegangen ist und so. Das würde ich nicht
dann geht's
singen,
nicht.
Das weiß ich, das geht mir nichts an.
Ja, und so. Also es geht nur, wenn man weiß, dass es nicht so ist. Ja. Oder hofft, dass es nicht so ist.
Ja, oder. Weil es soll halt lustig sein. Was ich als lustig empfinde, das ist auch, dass andere lustig empfinden und ja. Von diesem Spiegel kannst du ausgehen.
Wie viele Termine haben Sie so im Jahr?
Ja, sehr viele. Ich mache viel umsonst. Also, aber das sind dann Benefizsachen und so. Aber so 20 Hochzeiten, 100 bis 120 Auftritte nebenher. Der Kahn muss laufen.
Naja, Sie machen es ja nicht zum Spaß. Also Sie machen es zum Spaß von anderen Leuten, aber ja. Sie machen es ja auch einfach zur Ernährung.
Meine Familie muss leben.
Ja, vierköpfig.
Ja, und die Hunde und die Katzen und die Ziegen und die Hühner.
Naja, 120, das ist ja dann jede Woche 4.
Ja.
Sauber, Sie sind auch nicht viel daheim, oder?
Nein, da sind Vorbereitungen noch dabei. Man muss hinfahren, man muss das alles anschauen, wenn sich das der Veranstalter wünscht.
Wie managen Sie das alles? Das macht dann der Mann, der hilft, glaube ich.
Ja, ich rede halt mit die und dann, bei mir haben die Künstleragenturen immer ein bisschen sauer, weil sie nichts verdienen mit mir, man macht halt das selber. Und ich komme aber trotzdem zu meinen Auftritten und brauche mich nicht so anpreisen lassen von den Künstleragenturen und so.
Ich habe keine. Sie haben ja einen Namen inzwischen.
Ja.
Und das Büro macht der Mann, oder? Oder machen
ja,
Sie das? Oder
machen
alles
wir miteinander.
So, macht ihr miteinander, alles zusammen. So, Sie werden ja auch viel von Außerbayerischen engagiert, glaube ich, oder? Also nicht bloß Niederbayern.
Nein, Franken war ich schon, Schwaben, Augsburg. Und
kommen die da eigentlich mit?
Ich kann auch mein Programm komplett auf Hochdeutsch erzählen.
Ehrlich?
Es ist halt dann nicht mehr so interessant und so schön. Das Kracher, die geht halt dann ein bisschen ab, aber wenn es nicht anders geht. Ich habe ja schon in Minger in Hochdeutsch geredet.
Wenn es in Franken geht, geht es da auch?
Ja.
Ja. So, und was hat Sie jetzt dazu gebracht, dann plötzlich zu sagen, Sie machen was wie Battles, also zusammen mit Hip-Hop-Künstlern wie Roger Reckless. Haben Sie den vorher überhaupt gekannt?
Vom Namen her schon.
Ja?
Und
aber was hören Sie sonst so für
ja,
Musik?
Ja, meine Töchter haben gesagt, wenn wir das Gestanzeln, das ist es wie das Rappen. Ja, dann haben wir dann mal so ein paar Raps angehört, dann habe ich recht lachen müssen. Mama hat gesagt, das muss man machen, das ist cool. Ja, und ich habe das dann wieder aus dem Auge verloren und so. Da haben wir ruft da Red Bull an, in Salzburg, Stanzl-Battle, Rapper gegen Stanzler. Ich sage, ja, natürlich. Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir die ganzen Bewegungen und die ganzen Dinge da lernen. Ja, und dann haben wir da wen geübt und haben gesagt, ja, jetzt hast du es drauf. Und dann bin ich da mit dem Stanzeln und dann haben's, war jetzt halt Entscheidung.
Was passiert, wenn jemand wie Sie auf so eine Rap-Crowd trifft? Wie nehmen die Sie auf?
Ja, die lachen, ich bin ein Type. Und dann sagt er, ja, die Type passt zu uns. Ich habe keine kniehängenden Hosen an und so, weil ich ein Dirndl anhabe. Und ich stehe dazu, aber ich kann mich mit denen super, super unterhalten.
Mhm. Und dann wird so spontan, wie die das ja auch bei Rap-Battle ja machen, das heißt, die beleidigen sie und sie beleidigen die.
Ja, ich beleidige die nicht. Ich sage ihnen, wie es ist. Wenn mir seine Hosen nicht gefällt, dann singe ich, dass mir seine Hosen nicht gefällt. Oder dass es lustig ist, weil ich einen Arsch dazu hätte und er die Hosen hat. Und er hat aber keinen Arsch, weil ich habe. Und das geht halt dann so Schlag auf Schlag. Und dann, wenn er fällt auf sein Basecap mir nicht oder so. Und die liefern ja so viel Stoff, da wirst du den ganzen Abend nicht fertig. Aber, sagen wir so, wenn ich mit denen singe, dann ist das bei denen, die trauen sich mich nicht so beleidigen, weil sie wissen, dass es eine ganz harte Retourkutschen gibt. Und schon kann man so einen Rapper auch mal kultivieren, gell?
Kann man kultivieren. Da arbeiten wir drauf. Super. Und am Schluss wird dann abgestimmt, wer der Beste ja ist. Und das sind halt dann Sie leider.
Nein, das ist einmal, bin ich Zweite, man darf der Rapper mal gewinnen, weil das ist ja langweilig. Alle wie Erste, das hat er noch nie rausgebracht. Man muss auch mal mit dem zweiten Platz zufrieden sein können, weil der Zweite oft mehr bringt als der Erste.
Von Zusatzaufträgen,
ja,
oder?
Ja, habe ich schon erfahren. Der Erste hat nichts gekriegt. Und ich war die Zweite, ich war die Königin der Herzen. Und dann hat es zu mir gekommen.
Die Königin der
100.000
Herzen.
100.000 Selfies. Wenn ich für jedes Selfie einen Euro gekriegt hätte, war ich eine reiche Frau.
Super. Kennen Sie die Reitschwestern bestimmt?
Ja, ja.
Gut oder nicht gut?
Jetzt sehr gut.
Sehr gut.
Ja.
Bleimer?
Bleimer.
Reitschwestern und der Bleimer
ja
zusammen. Zu zweit sind wir eine Weltmacht.
Baby, wo schaust denn hin so traurig? Dafür gibt's doch gar keinen Grund. Dafür gibt's doch gar keinen Grund. Komm, wir gehen aus in den Garten. Da ist alles so schön bunt. Da ist alles so schön bunt. Und dann sing ich dir Lil. Ich sing's laut, ich sing's nicht leise. Und ich hoff, du kannst das hören. Und ich hoff, du kannst das hören. Und dann sing ich dir Lil. Ich sing's laut, ich sing's nicht leise. Und ich hoff, du kannst das hören. Und ich hoff, du kannst das hören. Und ich zirk für die Grimassen. Ich mag mich gern, dich nicht zum Affen. Nur damit du wieder lachst und nimmer weißt. Weißt, ich war allein und nie so frei wie mit dir zu zweit. Zu
Weiß nicht mehr gleich geht, das ist auch nicht allweil schön. Manchmal muss man's aushalten, dann gibt's halt kleine Falten. Dann stehen wir wieder rauf, wir zwei geben doch nicht auf. Mir geht's doch nur ums Lampen zusammenhalten. Und ich zieh für die Grimassen, ich mag mich gern für die zu machen. Nur damit du wieder lachst und nimmer weinst, weißt, die war allein noch nie so frei wie mit dir zu zweit.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Renate Meyer. Da bleckt beim Woodstock der Blasmusik.
Woodstock der Blasmusik. Das ist eine Veranstaltung. Ab Donnerstag läuft sie, glaube ich, in Ort, im Innkreis, in Österreich. Was ist das für eine Veranstaltung? Woodstock, ist da auch so schlechtes Wetter wie bei Woodstock damals? Oder?
Ja, kann sein. Es gibt schon einige, die mit Gummistiefeln marschieren da. Ja, da trifft sich halt die Welt, die die Blasmusik liebt und haben da viel da aus Franken, aus Oberbayern. Also da trifft sich die Welt.
Wie viele Leute sind da?
Ich denke mir so mal 10.000 schon mal.
Okay.
Da geht's ab.
Woodstock, da geht's ab. Ja. Und was machen Sie dabei?
Ja, da gibt's im Leitenbauer Stadl am Samstag auf Nacht ein Gstanzl-Battle.
Schon wieder?
Ja.
Wieder mit Rappern? Oder
wieder mit Rappern. Da muss man dabei sein. Weil das ist der Spaß vom Ganzen. Und wenn du es dann wieder runtersingen kannst, dann das juckt in die Finger. Das ist einfach so.
Wissen Sie schon, gegen wen Sie diesmal antreten?
Weil das wird durchgemischt. Da kommt so. Rapper auf Rapper, Gstanzler auf Rapper. Also es ist halt das Los entscheidet, die Tagesform entscheidet, das Publikum entscheidet.
Aber Sie sind haushoher Favorit wahrscheinlich, oder?
Weil ich möchte mich nicht als Favorit sehen, ich gebe mein Bestes und ob das Beste reicht, das werden wir dann sehen.
Hören. Am Samstagabend sind Sie da, in Ort, im Innkreis, beim Woodstock der Blasmusik. Werden Sie bei Ihrem Auftritt dann auch wieder Ihren Talisman tragen?
Ja. Ich habe immer ein Kreuz.
Geschichte.
Das ist zwar jetzt ein anderes Kreuz, aber das hat mir mein Mann geschenkt zu Weihnachten, wie es uns ganz schlecht gegangen hat. Und dann hat er sich aufgerafft und hat mir das Kreuz geschenkt. Dieses Kreuz habe ich mir zu meinem 50. Geburtstag gekauft. Es ist von der gleichen Serie, ich habe es auch weihen lassen. Das bringt mir genauso viel Glück wie das andere. Und ich wollte halt, der andere Talisman kommt auch wieder dran, aber das ist halt das, was mich ausmacht.
Mhm. Kann Ihr Mann Sie bei Ihren Auftritten eigentlich überhaupt noch begleiten mit seiner Krankheit?
Ja.
Ja?
Das haben wir im Griff und das ist gut eingestellt.
Wie ist denn, was hat er denn? Wie ist denn seine Prognose?
Ja, die Prognose ist sehr gut. Wir haben halt das den Fachärzten übergeben und die Fachärzte haben gesagt, so und so müsst ihr das machen, dann kann der ein ganz normales Leben führen. Und so macht man es und er führt ein normales Leben.
Mit dem Tumor im Kopf?
Mit dem Tumor.
Okay, der gutartig ist.
Ja.
So, und das war der Ausgangspunkt, wo Sie gesagt haben, als es uns ganz schlecht gegangen ist mit dem Talisman, oder?
Ja.
Das war genau die Zeit. Jetzt hat der Mann, kriegt einen Tumor im Kopf. Sie kriegen dieses Geschwulst, von dem Sie gerade schon geredet haben, am Bein, 5 Kilo wegoperiert. So, dann haben Sie auch noch gerade, wenn ich das richtig weiß, einen Nabelbruch gehabt mit Notoperation.
Ein Nabelbruch.
Hadern Sie dann auch mal ein bisschen mit Ihrem lieben Gott?
Nein, weil ich sage, als der liebe Gott jetzt was zu lachen brauchte, macht er mich. Das ist mein Wahlspruch und das beweise ich ja wieder. Wenn ich mir wieder was vornehme, was ich ganz genau will und so muss werden, dann sagt der liebe Gott, leg's die hintere. Es geht auch ohne die. Und dann kommt wieder die Zeit, da läuft es wieder ganz gut. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, danke, sage ich jeden Tag. Und das ist ja so, der mal lacht manchmal selber mit mir. Ich höre ihn manchmal direkt, wenn mir wieder was Blödes einfällt. Ich habe eine sehr gute Beziehung zum lieben Gott.
Ist ja schon mal über irgendeine, ich fällt mir jetzt gerade nicht ein, wer es war, in der Todesanzeige gestanden. Im Himmel gibt es jetzt was zu lachen.
Ja, so ungefähr wird es bei mir auch einmal sein. Aber ich bin ja so, wenn ich in Gesellschaft bin, dann möchte ich, dass das eine wertvolle Zeit ist und dann bringe ich die Leute zum Lachen, egal wenn es auch privat ist, das ist einfach so bei mir. Und wenn wir dann gelacht haben miteinander, dann ist das wieder wertvoll. Ich kann aber auch tiefgreifende Gespräche führen, aber das ist halt nicht so schön.
Wann waren Sie das letzte Mal richtig schlecht gelaunt?
Heid.
Heid?
Ja.
Was passiert?
Mein Mann, der hat mit Parken Probleme gehabt. Dann ist er sauer geworden und dann habe ich gesagt, du bleibst im Auto und kannst jetzt eine Kur und ich gehe zum Gaurimoor.
Und das ist dann schlechte Laune bei Ihnen?
Ja, weil man denkt, zuerst jetzt ärgert er mich recht, dann regt er mich recht auf, dann bin ich nervös, dann muss ich jetzt wieder runterkommen und dann, der liebe Gott hat mir noch eine Viertelstunde im Foyer geschenkt und dann haben wir gedacht, lieber Gott, jetzt lass mich ruhig werden und lustig werden und dann passt das.
Mhm. Haben Sie diesen unfassbaren Optimismus auch Ihren Töchtern weitergegeben?
Ja, ja. Die sagen zu mir zwei, Mama, du weißt, das wird schon wieder. Aber die sind schon auch optimistisch.
Ja?
Ja.
Wie Sie? Haben Sie denen wenigstens dann auch Stanzelsingen beigebracht?
Ich habe es versucht, aber es geht nicht.
Wieso?
Ich habe wieder Papa, die haben nur Elektrik im Kopf.
Ah.
Ja, dann hätte ich Mechatronikerin in der BMW und Marina möchte auch irgendwie was Elektrisches machen. Vielleicht Betriebselektrikerin oder so. Und vielleicht auch in der BMW. Das war ja ein großer Wunsch. Ja. Aber müssen wir erst schauen, wie die Noten sind. Aber ich habe ja eine gute Zuversicht gegeben im Leben.
Also wenn die ihre Zuversicht allein mitgekriegt haben, dann wird da nichts schief gehen, glaube ich.
Ja.
Ja. Wie sind denn die Pläne weiter? Also jetzt schauen Sie, wie wir sagen, ja, vorher ist der Kalender schon gebucht durch Auftritte und Hochzeiten. Was gibt es dann noch irgendwas Mittelfristiges, Längerfristiges, wo Sie sagen, ah, das ist ein Ziel?
Wenn es so weitergeht, bin ich sehr zufrieden. Es gibt immer noch Steigerungen, dass man noch gehobenere Auftritte macht, dass man noch...
Kann man da eigentlich teurer werden dann irgendwann mal auch?
Weil manchmal verlangst du zu viel und manchmal verlangst du zu wenig. Die anderen sprechen, wie weiß Gott, wie viel. Und die anderen sagen, mei, wir haben auch ein kleines Zelt und da kommst du halt. Und da haben sie so 1500 Mann-Zelt. Wir sitzen, die soll ich einschätzen. Ja, man kann dann vielleicht noch variieren mit der Gage, aber im Grunde genommen, ich bin ein Mensch, der Leben und Leben lust.
Mhm.
Aber ja, mei, vielleicht mehr Fernseharbeiten, Filme machen.
Filme machen.
So gerne mit einem Heimatfilm mitspielen und so. Das war für mich... wo sie von Herzen aus eine Sprechrolle in einem Heimatfilm, das war
als
super.
Was? Als die junge Geliebte, oder?
Nein, ich werde mir nicht mehr hinbringen, die junge Geliebte. Vielleicht die alte Geliebte. Oder vielleicht für eine Offenbarung oder was. Also irgendwas gab's schon. Ich darf auch gerne mal was schreiben, aber ich kurz eine dazu. Aber
also.
Es ist halt so, ich bin ein lustiger Mensch. Und wenn es so dahin läuft, wie es jetzt läuft, dann bin ich zufrieden und ich lasse mich von Gott überraschen, was er für mich bereithält. Ich habe das auch nicht alles gewusst, wie das jetzt kommt.
Ich weiß, dass in Kreisen von Regisseuren von Heimatfilmen 1:1 der Talk auf Bayern 2 eine heiß begehrte Sendung ist. Deswegen, wenn jetzt einer zugehört hat, ich bin mir sicher, sie werden sich nicht retten können am Ende. Haben wir noch ein Gstanzl zum Schluss?
Ja, jetzt ist schon wieder gut mit dem Talk 1:1. Ja, und das war halt eine von vielen Sendungen, aber die Sendung war meins.
Dankeschön, Renate Meyer. Schön, dass du da warst. Woodstock der Blasmusik, sage ich nochmal, Donnerstag bis Sonntag im Innkreis. Da kann man sie dann live erleben. Und morgen in 1:1 der Talk Timo Ameroso, seines Zeichens Pferdemediator, der zwischen Rollstuhl und Sattel wechselt.
Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten.